Als nach Giorgialos Rücktritt als Berliner Kultursenator Menschen aus der Kunst- und Kulturszene skizziert haben, welche Kompetenzen denn der Nachfolger, die Nachfolgerin mitbringen sollte, also vernetzt sein in der Szene, versiert im Kulturmanagement, vertrauenswürdig und gesprächsbereit, dann klang das oftmals nach genau den Attributen, die Sarah Wedel-Wilson bislang schon attestiert worden waren als Kulturstaatssekretärin in Berlin. Sie kennt sich aus mit Kultur, als Kulturmanagerin, beispielsweise als ehemalige Rektorin der Berliner Hochschule für Musik, Hans Eisler. Sie ist vernetzt in der Berliner Politik eher nicht und in der CDU auch nicht. Sie hat kein CDU-Parteibuch. Ich freue mich sehr, dass wir sie gestern für ein allererstes Interview hier auf Radio 3 gewinnen konnten. Willkommen im Studio heute Morgen, Sarah Wedel-Wilson.
Dankeschön, einen wunderschönen guten Morgen.
Wer sich Ihren Lebenslauf ansieht, sieht, dass da eigentlich einige Lebensläufe angelegt waren. Als Musikerin, als Violinistin vielleicht, das war eine Option. Dann kam aber der Abzweig Richtung Kulturmanagement. Sie waren, wie gesagt, in verschiedenen musikalischen Institutionen unterwegs, in Festivals, Rektorin an der Hans Eisler. Was hat sie dann im April 2023 in die Kulturpolitik gezogen?
Das war eine ganz überraschende Anfrage, die kam und ich hatte ungefähr 12 Stunden Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Mache ich das? Und der Ball war auf dem Netz, wie man das vom Tennisspiel weiß. Und ich habe natürlich herumgefragt im Freundeskreis, auch die Familie konsultiert, soll ich das machen? Und alle waren der Meinung, für eine solche Kulturlandschaft, wenn du gefragt wirst, das musst du machen, diese Herausforderung musst du annehmen. Und ich habe das keinen Tag seitdem bereut.
Keinen Tag seitdem bereut, das ist aus dem tiefsten Grund und aufrichtig und lauter gesagt?
Ganz genau.
Okay, Sie wurden also geheadhunted?
Kann man so sagen, ja.
Und würden jetzt auch sagen, Kultursenatorin künftig in Berlin. Was ist das, der schönste Job nach Papst?
Das Zitat von meinem Vorgänger. Es ist auf jeden Fall ein Amt, das ich niemals angestrebt habe, aber das mir jetzt in die Hände gelegt wird, wo ich sage, ja, das passt. Ich glaube, dass ich die Person sein kann, die die Kulturlandschaft durch die nächsten Jahre führt und ich freue mich sehr, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht worden ist.
Wie definieren Sie denn Kultur? Und Zusatzfrage, was macht für Sie die Berliner Kulturlandschaft aus?
Also Kultur ist, man sagt immer Lebenselixier, das sage ich auch oft, das ist vielleicht ein Wort, das viel zu sehr benutzt wird in dem Zusammenhang. Das ist ein Grundstein von unserem Sein als Menschen. Die Kreativität, die man in der Kultur erlebt, also egal, ob man mitmacht auf einer Bühne, ob man mitspielt, ob man malt oder singt oder schreibt, das ist die Kreativität, die uns als Menschen ausmacht. Und das ist eine ganz besondere Qualität, die wir als Menschen haben, über die Emotionen uns zu verständigen.
Kritiker Ihres Vorgängers und auch des regierenden Bürgermeisters werfen den beiden vor, dass die Berliner Kulturszene eher so als nice to have betrachtet haben. Tolles Angebot für die Touristen, auf das diese mal zahlreich kommen mögen und Geld in der Stadt ausgeben mögen. Ja, und eben auch ein Wirtschaftsfaktor, ein Bereich, in dem viele Menschen arbeiten. Davon abgesehen, wie würden Sie den Wert unabhängig von dem wirtschaftlichen Wert definieren?
Also ich glaube, dass es uns zu wenig gelungen ist, in der Kulturlandschaft letztes Jahr klar zu machen, was Kultur für Berlin bedeutet. Also dass die Ausstrahlung von dieser Stadt zu einem großen Anteil auf die Ausstrahlung von der Kulturlandschaft beruht und auch nicht im richtigen Maße zu vermitteln, was die Kultur für das Leben von den Menschen in dieser Stadt bedeutet. Ich glaube, dass es im Einzelnen klar ist, aber als Szene ist es uns nicht gelungen. Und das ist auch meine Aufgabe jetzt, klarzumachen, nicht nur der riesige Wirtschaftsfaktor, also in Tourismus, wie auch von den Menschen, die in dieser Stadt leben, sondern auch, was es heißt, in einer Stadt zu sein, in dem ich mich entfalten kann, in dem ich mich kreativ entfalten kann. Und andersherum, was es heißt für Menschen, die in diese Stadt ziehen wollen. Es sagen uns die großen Firmen, dass es ein ganz großer Faktor ist, wenn sie Menschen ein Jobangebot machen in Berlin, dass das Kulturangebot so groß ist.
Nun hat ausgerechnet der regierende Bürgermeister, dessen Rückendeckung Sie genießen, in der Spardebatte die Supermarktkassiererin bemüht, für die ja beispielsweise die Oper irgendwie gefühlt nichts sei und ohnehin kein Ort, an dem sie sich einfindet. Wenn Sie sagen, was das für die Stadtgesellschaft bedeutet, wenn wir dann auf die benannte Supermarktkassiererin fokussieren, was bedeutet Berlins Kulturlandschaft für die und nicht nur für Recruiting-Firmen, die Talente in die Stadt locken wollen?
Ich glaube, das Schöne an, vielleicht eines von den schönen Sachen an der Corona-Pandemie Zeit war, dass wir mit der Kultur in die Stadt hineingehen mussten, also auf die Straßen gehen mussten, in die Parks, auf das Gelände. Ich denke gerade dran, wie auf dem Landwehrkanal das Staatsballett auf einem vorbeifahrenden Schiff getanzt hat und wie viele Menschen auf ihren Fahrrädern zugeschaut haben. Ich glaube, in der Zeit haben wir gesehen, was Kultur auch bedeuten kann, wie die Kultur die Menschen zusammenbringt, auch die Gemüter erleichtert und erhellt in einer schwierigen Zeit. Aber nicht nur in schwierigen Zeiten, auch in guten Zeiten ist die Kultur immer für alle da. Und ich glaube, dass wir können mehr tun. Wir können immer mehr tun, aber wir sind auf einem guten Weg.
Sie genießen den Respekt zahlreicher Menschen aus der Berliner Kulturszene. Wir haben die O-Töne vorhin gehört. Tatsache ist aber, dass die Kulturlandschaft gemessen an anderen Ressorts extrem viel einsparen muss. 130 Millionen zunächst. Und nach weiteren Sparmöglichkeiten wird gesucht. Darin ändert sich auch unter Ihnen als künftiger Kultursenatorin nichts. Oder vielleicht doch?
Also das ist die schwierige Aufgabe, die ich übernehme, sind die sogenannten Eckwerte, sind die Erwartungen, die an uns in der Kultur zu erbringen sind, wirtschaftlich, finanziell aus unseren Budgets. Und das schaffen wir nicht. Wir können diese hohe Summe nicht aus der Kultur in Berlin herausnehmen. Und das ist die Herkulesaufgabe, vor der ich stehe, eben gemeinsam an der Seite von allen Kulturschaffenden in Berlin, zu überlegen, wie gehen wir damit um? Wie können wir besser kommunizieren? Wie können wir unseren Wert für die Gesellschaft noch einmal unterstreichen? Und dann, und so komme ich auch zum Kulturdialog, den der regierende Bürgermeister führt, wo ich an seiner Seite bin, dann zu überlegen, sind wir richtig aufgestellt? Ist das, was wir machen in unseren Strukturen, sind wir so schlank, wie wir sein können? Gibt es Dinge, die wir anders machen können, die dann wieder Gelder freimachen? Oder anders gesagt, wo gibt es dann auch noch Einnahmen? Wo gibt es Möglichkeiten abzufedern? Und in diese Diskussionen gehe ich in diesen Tagen mit den Kulturschaffenden.
Wenn Sie sagen, das schaffen wir nicht, worauf bezieht sich dieses, das schaffen wir nicht? Auf die 130 Millionen oder auf die künftigen Sparanstrengungen?
Auf die Sparanstrengungen, die für uns in 26, 27.
Also die 130 Millionen, der Drops ist gelutscht, das steht.
Das haben wir geschafft in 2025, aber mit Auflösung von sehr vielen Rücklagen, mit Auflösung von Einmaleffekten. Wir hatten ein bisschen was gebunkert in der Corona-Zeit, aber jetzt geht es an die Strukturen heran und das sind schwerwiegende Diskussionen, die wir miteinander führen müssen.
Ihr Vorgänger hat seinen Rücktritt mit den weiteren Sparzwängen begründet. Sie treten das Amt, man muss dann ja schon sagen, dennoch an. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn für weitere Einsparungen? Also Sie sprachen gerade über Strukturen und vielleicht auch Potenziale, die noch zu heben sind. Wenn wir da ein bisschen genauer ranzoomen, welche wären das?
Also wir sind gerade im Gespräch, in dem sogenannten Kulturdialog mit dem regierenden Bürgermeister, zu eruieren, was wir anders machen können, was wir besser machen können, wo es noch Potenziale zu holen ist, damit wir zuletzt an der Kunst sparen. Das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben, dass wir den Kern, dass wir die Essenz von dem, was unsere Kulturlandschaft ausmacht, nämlich die Kunst selbst, das, was auf die Bühnen, in den Straßen stattfindet, dass wir das möglichst schützen. Das ist auch das erklärte Ziel von dem regierenden Bürgermeister, dass wir diese hohe Qualität von der Kulturlandschaft in Berlin schützen. Und mein Ziel ist es, so zu stabilisieren, dass wir woanders sparen können. Und wir untersuchen jetzt gerade im Kulturdialog und in unzähligen Treffen und Gesprächen, vor allem mit den großen Institutionen, die stabiler aufgestellt sind, was es für Möglichkeiten der Zusammenarbeit geht.
Erste Ideen?
Ganz kurz, da geht es um gemeinsame Depots, gemeinsame Logistik für die Theater, da geht es um die Überlegungen mit Kartenbüros. Ja, ist es sinnvoll, dass jedes Haus ein eigenes Kartenbüro hat? Wie ist es dann mit Lohnbuchhaltungen? Wie ist es mit anderer Art von Chat-Services, Vergabestellen, Juristereien und so weiter? Also das sind natürlich kleine Drehmomente. Das ist mir klar, das sind nicht die Millionen, aber das sind Drehmomente, die wichtig sind. Und andererseits sagen wir, es müssen mehr Einnahmen her. Und wo wir Einnahmen generieren können und wo uns eventuell dann auch entgegengekommen werden kann in der Aufstellung von unserem Haushalt 26, 27, das wird meine größte Aufgabe sein.
Und auch dazu würden mich natürlich Ideen interessieren, wo können Einnahmen generiert werden? Einfach Ticketpreise teurer?
Ich meine, da haben einige Häuser schon nachgeholfen mit ihren Einnahmen. Das ist ja klar. Es geht ja auch um Fremdvermietungen. Aber es geht auch um Einnahmen, die aus der Gesellschaft dann in unsere Richtung kommen könnten. Da möchte ich dann an dem Punkt noch nicht so viel dazu sagen, weil wir sind wirklich noch im Gespräch. Wir haben uns zweimal getroffen beim regierenden Bürgermeister. Es kommt ein drittes Gespräch im Juni, wo wir einige Ideen präsentieren werden und dann die Ideen durchsichten und überlegen, was davon macht Sinn, was wird denn verworfen und wie können wir uns besser aufstellen.
Es gab schon Gegenwind für Sie im Rahmen des Kulturdialoges mit den Berliner Kulturinstitutionen, nämlich beim Thema oder der Frage einer möglichen Privatisierung der Berliner Bühnen. Wie sieht's da aus?
Also das Wort Privatisierung ist Fake News. Es geht überhaupt nicht in irgendeinem Hauch bei diesem Kulturdialog um Privatisierung. Wir haben ja viele Kulturbetriebe, die ganz nah an uns ran sind als Land Berlin. Aber es ist, glaube ich, in einer Notsituation. Und ich meine, wir sind finanziell in einer Notsituation in der Kultur in Berlin. Die Not macht erfinderisch. Und es muss möglich sein, dass man überlegt, ob man in den bisher bekannten Formen dann auch weiterhin zusammenarbeitet. Mhm. Aber das geht natürlich nicht um die Themen Tarifflucht. Es geht jetzt nicht um Arbeitsplätzeabbau. Es geht darum, wie kann man besser in einem Verbund zusammenarbeiten. Ob lose in einem Verbund, so wie bisher, oder ob nicht man sich zusammentut. Und an dieser Stelle die Opernstiftung, die vor 20 Jahren gegründet worden ist, auch aus einer absoluten Notsituation. Und ich war im Gespräch mit meinem Vorgänger Thomas Flierl, der in der Zeit, in den Nullerjahren, die Opernstiftung gegründet hat. Für mich ist die größte Errungenschaft der Opernstiftung, dass wir 20 Jahre später immer noch 3 tolle Opernhäuser haben in Berlin, jeweils mit einem ganz besonderen eigenständigen Profil.
Mhm. Und dieses Modell könnte übertragen werden auf andere Zusammenhänge?
Das diskutieren wir, ob das etwas ist. Natürlich ist es etwas Mittelfristiges. Ne? Das ist nicht etwas, was wir 26 sofort umsetzen können. Und da geht es auch um Belegschaften, da geht es um gemeinsame Services. Aber das ist sicherlich etwas, was wir überlegen sollten und Best Practice auch aus anderen Ländern anschauen für die Zukunft.
Nun sprechen auch wir hier weit übergehend übers Sparen. Ist ja eigentlich frustrierend, in einen Job zu gehen, von dem man weiß, die Mittel werden limitiert sein. Haben Sie überhaupt die Möglichkeit zu gestalten?
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit, weil wir haben, auch wenn wir sparen und wir müssen eklatant viel sparen, beziehungsweise so wie die Vorgaben jetzt sind, haben wir immer noch eine der größten Kulturlandschaften weltweit für eine Stadt und wir haben immer noch ein großes Budget. Also die etwas über 900 Millionen Euro, die uns in Berlin für meine Verwaltung zur Verfügung stehen, ist immer noch ein sehr, sehr großes Budget. Die Problematik ist, dass wir mit diesem Budget noch viel mehr machen wollen, als wir uns leisten können. Mhm. Und da müssen kulturpolitische Entscheidungen getroffen werden. Da müssen wir gemeinsam überlegen, aber wirklich transparent und mit Fairness gemeinsam überlegen, wie wir was machen und wie die Kulturlandschaft in Berlin künftig aufgestellt sein soll, auch in welcher Stadt wir leben wollen, was die Kultur anbelangt. Und da werden wir, wenn der Kulturdialog zu Ende ausläuft, dann werden wir einen Prozess aufstellen, parteiübergreifend, Agenda 2035, wo wir mit Diskussionen in der Stadtgesellschaft festlegen wollen, verhandeln wollen miteinander, wo wir hinsteuern und wie die Kulturlandschaft Berlins in Zukunft ausschauen soll.
Wenn Sie Ihren Beruf, Ihren künftigen als Senatorin auf einen Begriff bringen müssten, welcher wäre das? Sind Sie Anwältin der Kulturszene, Beraterin?
Ich bin die Kommunikationsrohr.
Okay, Sarah Whittle Wilson ist das künftige Kommunikationsrohr laut Selbstdefinition für die Berliner Kulturlandschaft. Offiziell heißt das dann Senatorin für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt ab dem 22.05. Und ich freue mich sehr, dass Sie schon vorher hier vorbeigekommen sind, um über Ihre Pläne mit uns zu sprechen. Schönen Dank.
Vielen Dank.